Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist, ich habe hier Überschrift Gelassenheit und Achtsamkeit. Ich hätte es vielleicht eher genannt Achtsamkeit überhaupt oder nur Achtsamkeit und nehme diesen Abend zur Gelegenheit, mal herauszufinden, gibt es Parallelen zwischen dem Achtsamkeitsbegriff innerhalb der Stoa und dem Achtsamkeitstraining oder Achtsamkeitsbegriff innerhalb des Achtsamkeitsansatzes nach Jon Kabat-Zinn beziehungsweise innerhalb des Achtsamkeitstrainings innerhalb des Buddhismus. Ich habe das noch nicht so richtig zusammen auf eine Reihe bekommen, muss ich gestehen, weil ich bin mittendrin. Insofern würde ich sagen, schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Was wir bis jetzt haben, ist einmal den Epiktet, der das Thema von vorletzten Mal war. Das war derjenige, also nicht die Dinge sind das, was uns irritiert, sondern unsere Meinungen und Urteile über die Dinge. Und das war derjenige, der unterschieden hat, wenn irgendein unangenehmes Erfahrung da ist, gehört diese Erfahrung in die Kategorie von den Dingen, die ich beeinflussen kann? Oder gehört diese Erfahrung in die Kategorie von Dingen, die ich nicht beeinflussen kann? Und wenn sie in die Kategorie von den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, gehört, dann brauche ich mich auch nicht drüber ärgern, sondern dann kann ich es akzeptieren oder kann ich es so annehmen. Er hatte diesen Bereich der Erfahrung, die wir nicht beeinflussen können, hat er genannt einmal alle Erscheinungen des Körpers, also wie es unserem Körper geht, Krankheit, Tod, Sterben. Dann hat er Ruhm, dann hat er Macht, alle Machtgeschichten, Ansehen und all diese Dinge. Das ist offensichtlich, was ich bis jetzt rausgefunden habe, so sein Hauptraster, wenn etwas Unangenehmes geschieht. Checken, kann ich es beeinflussen, kann ich es nicht beeinflussen, wenn ich es nicht beeinflussen kann, akzeptiere ich es, nehme ich es an, bin gelassen, gehe gelassen damit um. Wenn ich es beeinflussen kann, dann ändere ich es. Dann kann ich schauen, was kann ich damit machen. Dann hatten wir den Zenon, das ist sozusagen 5. Jahrhundert, das war der Begründer der Stoa. Und dann haben wir jetzt noch zwei. Die einmal ist das der Seneca. Der Seneca war ein Philosoph, der von 4 vor Christus bis 65 nach Christus gelebt hat. Und zwar war er der Erzieher des Kaiser Nero. Der Kaiser Nero ist ja in der Weltgeschichte nicht so besonders gut weggekommen. Der Seneca hat teilweise die Staatsgeschäfte vom Kaiser Nero übernommen, als er noch jung war. Und ab einem bestimmten Alter hat der Nero das dann selbst übernommen und der Seneca hat sich dann zurückgezogen, weil er offensichtlich gemerkt hat, dass sein Erziehungsmöglichkeiten bei der schwierigen psychologischen Situation von Nero nicht wirklich Früchte tragen und er hat sich dann versucht zurückzuziehen. Seneca war einer der reichsten Männer Roms, weil er sehr, sehr viel von dem Kaiser Nero geschenkt bekommen hat und hat trotzdem über die Armut geschrieben, hat trotzdem über den Gleichmut, über die Gelassenheit geschrieben und dieser Zwiespalt ist ihm schon zu Lebzeiten vorgeworfen worden. Also, dass er eigentlich sehr reich ist und die ganze Zeit von Armut und Dinge nicht besitzen zu müssen und dabei war er einer der reichsten Leute. Er selbst ist dann der Verschwörung angeklagt worden und ist dann auch verurteilt worden, obwohl die Historiker sagen, er selbst war nicht aktiv in dieser Verschwörung beteiligt, aber er wird wohl davon gewusst haben, weil er die anderen Beteiligten gekannt hatte bzw. Umgang mit ihnen hatte und ist dann zum Tode verurteilt worden von Kaiser Nero und musste sich dann umbringen. Oder hatte das Privileg, also es gab sozusagen eine Tötungsmethode bei den Römern, dass man Nachricht des Todesurteils überbracht bekam und dann hatte man die Möglichkeit, sich selbst umzubringen. Das haben die vornehmen Leute in der Regel durch das Öffnen von Adern gemacht. Die sind also dann langsam verblutet und das ist dann offensichtlich über Stunden gegangen, haben dann noch alle möglichen Gedichte geschrieben, Briefe diktiert und so. Er hat das auch gemacht, aber er ist offensichtlich nicht verblutet und dann ist er irgendwie von den Legionären, das weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich mich nicht mehr ganz erinnern, also entweder ertränkt worden oder richtig umgebracht worden. Er wollte ja eigentlich in der Nachfolge, und Schierlingsbecher hat er dann auch noch getrunken, also in der Nachfolge vom Sokrates, aber irgendwie ist das ein bisschen schief gegangen. Der vierte wesentliche Persönlichkeit aus der Stoa, also aus der griechisch-römischen Stoa, war Marc Aurel. Marc Aurel war Kaiser, kommt aus einer sehr berühmten adligen Familie. Sein Hauptvorbild war der Epiktet, an den er sich ausgerichtet hat. Die Quellenlage von allen 4 Personen ist sehr, sehr unterschiedlich. Von Zenon haben wir überhaupt nichts. Das heißt also nichts Direktes. Das heißt, wir haben sozusagen also von seinen Schülern Dinge, kurze Sachen, die aufgeschrieben wurden. Von Seneca haben wir viel. Der hat also, das war ein Vielschreiber. Sein Hauptwerk sind Briefe an einen Freund, die also nicht nur privater Natur waren, sondern das sind klassische Lehrbriefe, wo es auch die Idee war, dass die veröffentlicht werden. Die sind also zu seiner Zeit in Rom zirkuliert und waren sehr, sehr berühmt. Von Epiktet haben wir auch nichts Direktes. Wir haben eine Mitschrift von einem Schüler von ihm. Der Epiktet hat eine eigene Philosophenschule gegründet und wenn ihr euch erinnert, das war ein ehemaliger Sklave, der also als Sklave geboren wurde, dann von einem Sekretär, ich glaube von einem Senator, Sekretär eines Senators oder Konsul, gekauft wurde und noch als Jugendlicher in eine Philosophenschule gehen durfte, als Sklave, dort sozusagen eine Philosophenausbildung gemacht hat und dann freigelassen wurde von seinem Besitzer und hat dann eine eigene philosophische Schule begründet. Von ihm direkt ist nichts überliefert, sondern es gibt eine, das weiß man jetzt nicht genau, ob es eine Mitschrift ist, wahrscheinlich eher keine Mitschrift, sondern eine Nachschrift, das heißt von einem Schüler, der über 2 Jahre bei ihm in der Akademie war oder in dieser Philosophenschule. Und da ist man sich auch unklar, welchen Stellenwert diese Schriften haben. Man geht davon aus, dass es einen sehr strukturierten Unterricht in diesen Philosophenschulen gab, von dem ist nichts erhalten. Da weiß man nicht genau, was der Epiktet da unterrichtet hat. Man geht davon aus, dass es wohl sehr ähnlich war, was die anderen Stoa-Schulen unterrichtet haben. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es dann immer so eine Frage-Antwort-Session, also eher was Informelles, Direktes mit einzelnen Schülern, wo der Schwerpunkt also auf der unmittelbaren Arbeit mit einem Schüler bestand und da sind also ganz viele Kurzdialoge überliefert worden von diesem einen Schüler und aus diesen Kurzdialogen ist es nochmal eine gekürzte Variante und das sind so Grundstatements der Lehre von Epiktet zusammengestellt worden. Und von Marc Aurel, der war nicht wirklich als Philosoph aktiv, der hatte keine Philosophenschule, sondern er war als Kaiser aktiv und hat für sich diese Merksätze der Stoa, und das war eine Technik, die dort angewandt wurde, dass man als erstes mal die Grundprinzipien dieses Ansatzes sich immer wieder vergegenwärtigt. Und die griechisch-römische Kultur war eine Schreibkultur. Das heißt, ein Teil der spirituellen Arbeit bestand darin, diese Merksätze in eigenen Worten aufzuschreiben und diese Ideen, die in den Merksätzen angesprochen werden, in unterschiedliche Lebenssituationen anzuwenden und das aufzuschreiben. Das Schreiben war eine Technik der spirituellen Schulung, so wie bei uns ungefähr das Tagebuch schreiben. Und da gab es verschiedene Aspekte, wie die das Schreiben als spirituelles Training benutzt haben. Das ist also sehr interessant. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Buddhismus. Also jetzt zur Zeit des Buddha. Das war keine Schreibkultur, sondern das war eine sogenannte orale Kultur. Das heißt, die haben die Texte jahrhundertelang nur über das Auswendiglernen weitergegeben und nicht die Lehrreden des Buddha nicht aufgeschrieben, sondern dort wurden nur Verträge und die heiligen Schriften aufgeschrieben. Und insofern haben wir auch nichts Direktes vom Buddha aus dem 5. Jahrhundert. Aber es gab eine sehr lebendige orale Tradition, wo die das auswendig gelernt haben. Das ist also ein Unterschied. Von Marc Aurel sind seine persönlichen Notizen überliefert. Die sind so als deutsche Übersetzung Bekenntnisse genannt, wo er die Grundideen der Stoa in persönlichen Worten zusammengefasst hat, beziehungsweise Zitate aufgeschrieben hat von anderen Lehrern. Das war so sein Arbeitsmaterial, um immer wieder über seinen Alltag zu reflektieren und diese Dinge in seinen Alltag anzuwenden. Nichts Offizielles. Das war also nicht für die Veröffentlichung gedacht. Was ich sagen möchte ist, dass das schriftliche Material, was wir von der griechisch-römischen Stoa haben, sehr dünn ist. Aus dem 19. Jahrhundert begann im Anschluss an die humanistischen Philosophen im Westen die Rezeption der Stoa, der griechischen Texte. Und es ist interessant, wie viel auf Basis von wie dünnem Ursprungsmaterial da hineininterpretiert wurde und bis heute noch hineininterpretiert wird. Im Unterschied zum Buddhismus ist die Stoa ab dem 4. Jahrhundert ausgestorben. Das heißt, es gab keine lebendige Lehrer-Schüler-Tradition. Das heißt, die ganzen oralen Erklärungen zu den schriftlichen Texten. Also erstens gab es ganz wenig schriftliche Texte, das ist das eine Manko. Und zweitens fehlt der Kommentar dazu, das heißt der lebendige Kommentar vom Lehrer, der erklärt, was ist wirklich der Punkt, was ist die Essenz, wie wendet man es an, wie macht man es nicht und so weiter. Und diese Tradition ist ausgestorben. Insofern wissen wir, sage ich mal, aus buddhistischer Sicht, wenn man nur die schriftlichen Texte hat, was erstmal auch sehr wenig ist, aber wenn man sie hätte, weiß man immer noch nicht, wie man sie zu interpretieren hat. weil die lebendige Tradition ausgestorben ist. Auch das ist ein wesentlicher Unterschied zum Buddhismus. Im Buddhismus haben wir eine ungebrochene Tradition, ausgehend vom Buddha über ganz Südostasien, von Lehrer-Schüler-Verhältnissen, wo immer wieder der Kern des Buddhismus neu interpretiert wurde von einem Lehrer und dann der seinen Schüler wieder autorisiert hat, wenn er das Gefühl hatte, der Schüler hat die Essenz mitbekommen. Natürlich hat der Buddhismus sich über die Zeit, also über die 2500 Jahre, sich den einzelnen Kulturen angepasst, teilweise über Übersetzungen. Als er nach China kam, sind halt chinesisch-religiöse Begriffe benutzt worden, um Sanskrit- und Pali-Begriffe zu übersetzen. Also das heißt, natürlich sind neue Einflüsse hinzugekommen. Trotzdem, sage ich mal, gibt es so einen Korpus von gemeinsamen buddhistischen Verständnis und gemeinsamer Interpretation, wie man die Texte und die Grundkonzepte zu verstehen hat. Und das ist eine einmalige Situation weltgeschichtlich, glaube ich, im Kontext zu dem antiken Weisheitstradition, würde ich mal behaupten, ist der Buddhismus die einzig überlebende antike Weisheitstradition, zumindest in meiner Interpretation. Das ist so ein bisschen dieser hermeneutische Rundumschlag. Wie haben wir das Material zu interpretieren? Das habe ich auch schon einige Mal erwähnt. Es gibt so eine Neo-Stoa-Bewegung im Moment, hauptsächlich in England und Amerika, wo Philosophieprofessoren, also auf einem sehr hohen Niveau, die Stoa wieder für den Westen neu entdecken. Und auch dort ist es spannend, also welche Aspekte werden dort interpretiert, in welcher Art und Weise und wie werden sie auf unser heutiges Leben angewandt. Das ist natürlich nicht das oder die Interpretation der Stoa, wie es im 19. Jahrhundert gemacht wurde. Es ist auch nicht die Stoa, die im 1., 2. Jahrhundert nach Christus gemacht wurde, ja, weil sich der Kontext geändert hat. Und trotzdem gibt es so eine Renaissance im Moment. Teil dieser Renaissance, und das ist auch spannend, also das ist jetzt so 10 Jahre oder 5 Jahre, ja, das ist alles sehr frisch, sehr noch in Bewegung, im Entstehen. Selbst in dieser Entstehungsphase gibt es jetzt Versuche des Vergleichs zwischen dieser heutigen Interpretation von der Stoa zu buddhistischen Konzepten. Und das beginnt jetzt gerade und ich habe 5 Artikel dazu gefunden, wo das gemacht wurde von Leuten, die in dieser Neo-Stoa-Bewegung aktiv sind. Wenn man sich es im Detail anschaut, sehr, sehr oberflächlich. Es kann natürlich nicht den Gesamtbuddhismus abbilden. Es bildet immer nur einen Ausschnitt von buddhistischer Praxis ab. 2 davon nehmen Bezug auf die Vipassana-Tradition, andere eher allgemeiner. Also es ist noch sehr rudimentär und trotzdem sind die Ähnlichkeiten auch aus Neo-Stoa-Perspektive offensichtlich. Unser heutiges Thema ist ja die Achtsamkeit. Und es gibt ein Buch von Ute Schneemann aus dem Jahre 2010. Der Titel ist Antike Exerzitien, die Übungen der Antike in Senecas Seelenleitung. Pierre Hadot. Erstens ist das der Bezugspunkt von Foucault gewesen. Punkt 2, in dieser ganzen Neo-Stoa-Bewegung taucht dieser Name immer wieder in dem Zusammenhang auf, wenn es um die konkrete Übungsweise der Stoiker geht. Und das ist ein Bereich, der offensichtlich im 19. Jahrhundert nicht wirklich Thema war, sondern da hat man es viel philologischer angegangen, also viel vom griechischen Wortsinn und so, und man hatte nicht wirklich die Idee, also wie setze ich das im Alltag um. 100 Jahre später ist dieser Trainingsaspekt viel stärker im Vordergrund. Und auch das ist so der Fokus, der in der jetzigen westlichen Rezeption vom Buddhismus im Hauptfokus ist. Das heißt, es geht um die Umsetzung, wie praktiziere ich Achtsamkeit im Alltag und nicht um irgendwelche Feinheiten von philosophisch-buddhistischen Systemen und die zu vergleichen. Da hat sich auch in der Rezeption vom Buddhismus in den letzten 100 oder 150 Jahren einiges verschoben. Es geht jetzt viel mehr um die Umsetzung im Alltag, um die konkrete Meditationspraxis. Das war der Hauptfokus von Hadot, der gesagt hat, die Stoa und die ganze griechisch-antike Philosophie, deren Hauptziel war, die praktische Umsetzung, ein glückliches Leben zu führen. Die Frage ist, okay, wenn es jetzt um die praktische Umsetzung geht, mit welchen Übungen hat die Stoa dann gearbeitet? Da gibt es eine große Lücke. Der Begriff, der jetzt für uns natürlich interessant ist, ist diese ganze Geschichte mit der Achtsamkeit. Pierre Hadot beschreibt die Wachsamkeit, griechisch Prosoche, als grundlegende Haltung der Stoiker. Es handelt sich dabei um eine ständige Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart, ein stets waches Bewusstsein seiner selbst, eine ständige Anspannung des Geistes. In dieser Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick liegt in gewisser Weise das Geheimnis der geistigen Übungen. Sie befreit von den Leidenschaften, welche stets von der Vergangenheit oder Zukunft ausgelöst werden. Er übersetzt diesen griechischen Begriff Prosoche als Wachheit, als ständige Aufmerksamkeit, als Geistesgegenwart, als waches Bewusstsein. Und Ute Schneemann übersetzt ihn mit Achtsamkeit. Da haben wir unseren buddhistischen Achtsamkeitsbegriff teilweise mit abgebildet. Es gibt jetzt unterschiedliche Aspekte dieses Achtsamkeitsbegriffes innerhalb der griechischen Antike. Der erste Aspekt ist der, was im Buddhismus genau das gleiche Thema ist, die Geistesgegenwart im Augenblick fokussiert auf unser eigenes Erleben. Das heißt, dass wir in jedem Augenblick mitbekommen, welche Gefühle sind da, welche Gedanken sind da, wie fühlt sich unser Körper an. Das ist ja einer der Hauptelemente, würde ich fast sagen, vom MBSR-Training. Der Anfang des MBSR-Trainings, also jetzt nach Chöngkha Patzin, ist ja, dass man am Anfang erstmal Konzentration, Wachheit, das heißt den Geist arbeitsam macht, um dann diese Wachheit auf die eigenen Prozesse anzuwenden, um unangenehme Erlebnisse besser in den Griff zu bekommen, beziehungsweise damit umzugehen, also mit stressauslösenden Gewohnheitsmustern. Das ist der gleiche Ansatz wie auch im Buddhismus. Es geht natürlich um die Umsetzung im Alltag. Und die Umsetzung im Alltag funktioniert nur, wenn diese Geistesqualität von Wachheit oder Achtsamkeit im Alltag da ist, sodass ich mitkriege, wann ist meine impulsive Reaktion Vedana, positiv oder unangenehm, wann ist die da? Das kriege ich ja nur mit, wenn ich wach bin. Und wann kann ich da einschreiten? In der griechisch-römischen Antike genau das gleiche Muster. Das heißt, auch hier kann ich den Alltag nur dann verändern, wenn ich unmittelbar im Geschehen diese inneren eigenen Prozesse mitbekomme und dann einschreiten kann. Hado sagt, das ist der Kern des gesamten Geistestrainings in der griechisch-römischen Antike. Und im Buddhismus sagt Nyanaponika und die meisten lebenden Meditationslehrer, also buddhistischen Meditationslehrer, sagen genauso, dass der Kern des Buddhismus ist die Achtsamkeit, also der Pali-Begriff Sati. Wir befinden uns hier auf der Behauptungsebene. Vom Buddhismus würde ich mal sagen, das sagen die meisten und insofern würde ich sagen, da ist was dran. Bei der Stoa ist es so, das ist wohl als einer der ersten von Hado so formuliert worden und auf dieses Argument stützen sich jetzt ganz viele andere Autoren. In den Texten selbst ist das nie so klar formuliert worden, in meinen Augen zumindest nicht, wie im Buddhismus, weil es kein überliefertes Stoa-System gibt. Das ist der Unterschied zum Buddhismus. Wir haben im Buddhismus eine extreme Systematik. Wir haben die vier edlen Wahrheiten, die sieben Geistesfaktoren, die vier Vertiefungen. Also ganz viele Listen, die alle ineinander greifen, wo man sagen kann, aha, dieses Set, das ist die Hauptessenz, das ist die Unterteilung und so. Das sind die Systematiken, an die sich jeder buddhistische Lehrer auch dran hält. Ja, niemand sagt, fünf Wahrheiten gibt, sondern jeder Lehrer sagt, es gibt vier edle Wahrheiten, es gibt sieben Geistesfaktoren, niemand sagt, es gibt acht. Und das macht ein System aus, dass sich jeder an das System hält. Das kann er teilweise unterschiedlich interpretieren, okay, aber erstmal die Struktur ist da. In der Stoa haben wir leider keine überlieferte, also nicht in diesem Sinne keine überlieferte Struktur, sondern die Philosophen aus dem 19. Jahrhundert und die jetzigen Philosophen versuchen, eine Art von Struktur hinein zu interpretieren, aber die nicht durch Texte an sich geleistet wird. Das ist der maßgebliche Unterschied und ich sage mal die Wahrheit in unserer Interpretation der Stoa. Beim Buddhismus haben wir eine viel bessere Ausgangssituation. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Einen weiteren Aspekt von der Achtsamkeit im Verständnis der Stoa, als auch hier gibt es eine Parallele zum Buddhismus, lebe im Augenblick so, als ob es dein letzter Augenblick wäre. Geistesgegenwart in dem Kontext bedeutet, schweife nicht in irgendwelche Zukunftsfantasien ab, schwelge nicht in irgendwelchen Erinnerungen der Vergangenheit, sondern sei in dem, was du im Moment tust, absolut da. Also, dass du so 100% im Augenblick lebst, dass du nichts bereuen musst. Das ist eines der Hauptthemen von Thich Nhat Hanh, einem vietnamesischen Zen-Meister, der in Frankreich lebt und dem sein Hauptthema ist, sei im Moment, im Augenblick. Er ist derjenige, auf den sich der Chöngkha Patzin ursprünglich mit seinem Ansatz bezogen hat, wo er auch so eine informelle Bestätigung von ihm bekommen hat, dass er das machen kann. Thich Nhat Hanh war einer derjenigen, die diesen Begriff der Achtsamkeit im Westen sehr populär gemacht haben, also mit Nyanaponika zusammen. Der nächste Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist, dass Achtsamkeit ist kein Selbstzweck, sondern Achtsamkeit ist ein Tool, um zu absolutem Glück zu kommen, um zu inneren Frieden zu kommen oder ist ein Aspekt davon. Wir sind nicht achtsam, weil Achtsamkeit so toll ist oder so modern ist, sondern wir benutzen das als ein Hilfsmittel oder ein Arbeitsmittel, um mit unseren Gedanken und Gefühlen besser umzugehen, um dann inneren Frieden zu entwickeln. Und das ist gleiches Verständnis wie in der Antike. Es gab so drei Hauptbegriffe. Der eine Hauptbegriff ist Ataraxia, Unerschütterlichkeit. Und der andere war Apatheia, Frei sein von Leidenszuständen oder von Leidenschaften. Und auch hier ist die Übersetzung spannend. Ja? Also ich übersetze es mit Freisein von Leidenszuständen. Die meisten übersetzen es momentan als Leidenschaftslosigkeit. Hat eine ganz andere Bedeutung im Deutschen. Da brauchst du das Verständnis von dem Prozess, damit du den Begriff auch wieder richtig verstehst und richtig übersetzen kannst. Wenn du das Verständnis des Prozesses nicht hast, beziehungsweise nicht wahrnimmst, dass dieser Prozess die Essenz ausmacht, dann kannst du den Begriff auch nicht richtig übersetzen. Du hast eigentlich keine Ahnung, worauf sich der Begriff bezieht. Achtsamkeit ist auf der einen Seite ein Mittel, um zu Gelassenheit zu kommen, um zur Präsenz zu kommen, um zum Freisein von Gier, Hass und Verblendung zu kommen. Es ist aber auch gleichzeitig ein Ausdruck dessen. Es hat beide Aspekte. Es hat den Aspekt des Weges und es hat den Aspekt des Ziels. Was mir wichtig erscheint, ist, dass das ganze Thema Achtsamkeit innerhalb des Buddhismus ein extrem strukturierter Ansatz ist. Und zwar dargelegt in dem Satipatthana Sutta. Das ist die Struktur, mit der unterrichtet wird, also mit der Achtsamkeitskurse im traditionellen buddhistischen Kontext unterrichtet werden. Diese Art von Struktur und diese Art von Text ist mir für die Stoa nicht bekannt. Vielleicht bei Seneca, weil diese Briefe sind relativ umfangreich, aber auch nicht wirklich strukturiert. Aber da kann man wahrscheinlich noch aus den Briefen am meisten System heraus ableiten. So wie wir das im Buddhismus haben, gibt es das nicht. Damit würde ich den heutigen Vortrag erstmal abschließen.